Wow, was für ein Lied. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, was soll ich jetzt sagen? Wie leitet man von so einem herzerwärmenden Lied in ein Thema, das viel weiter vorne anfängt? Ist euch bewusst, in einer Woche feiern wir den ersten Advent. Ich finde, es geht immer wahnsinnig schnell im Jahr. Ich finde, es hat das Jahr erst gerade angefangen und jetzt sind wir schon kurz vor Weihnachten. In einer Woche, so macht die traditionellen Christen, zünden sie das erste Kerzchen an. Erst Advent. Das soll uns daran erinnern, dass es nicht mehr lang geht, bis Weihnachten kommt. Der Tag, wo wir uns ganz bewusst an Jesus erinnern wollen. Ich möchte ein bisschen eine herausfordernde Frage stellen heute an dich. Freust du dich auf diesen besonderen Tag? Freust du dich auf Weihnachten? Oder wenn wir ganz ehrlich sind, geht es uns vielleicht nicht allen ähnlich, dass das so eine Zeit von Stress ist. Man muss noch so viel planen. Man muss Geschenke besorgen. Es gibt verschiedene Feiern, sei es in der Schule oder am Arbeitsplatz. Man will Gützli backen. Man nimmt sich vielleicht vor, ein bisschen weniger als letztes Jahr und schlussendlich machen wir gleich so viel. Man tut Festmenüs planen, die Wohnung dekorieren. Und so nichts von dieser besinnlichen Weihnachtsstimmung, weil man es perfekt machen möchte, möglichst gut. Ich merke, dass es viel in der Familie auch so die Zeit ist, wo alle irgendwo ein bisschen gereizt sind, ein bisschen genervt sind und dann kommt es zu Reibereien. Ich hoffe, dass für dich Weihnachten viel mehr ist als Tradition, Ritual oder Routine. Es gibt ein bekanntes Weihnachtslied, dort heisst es «Alle Jahre wieder». Und manchmal habe ich den Eindruck, es ist ein bisschen so. Alle Jahre wieder. Jetzt ist schon wieder Weihnachten. Man macht wieder das, was man immer gemacht hat. Traditionen sind sehr wichtig. Weihnachten ist aber viel mehr als alle Jahre wieder. Weihnachten möchte uns daran erinnern, dass Jesus uns ganz persönlich möchte begegnen. Der Thomas Kaspar von der FG Albisrieden und ich möchten die Adventszeit nicht einfach als Routine in den Gottesdiensten abhandeln. Wir werden die nächsten 4 Sonntage uns bei den Predigten abwechseln. Wir versuchen, so ein bisschen eine Serie zu machen, wo wir vom Alten Testament ins Neue Testament übergehen. Und wir möchten bei diesen Predigten uns immer an das Wichtigste erinnern. Jesus. Wahre Weihnachtsfreude bekommen wir dann, wenn wir den wahren Sinn von Weihnachten verstanden haben. Und der wahre Sinn von Weihnachten ist nicht Weihnachtsdekoration, ein schön geschmückter Tannenbaum, die besten Gützli oder was auch immer. Wir wollen darum den Scheinwerfer auf den richten, der an Weihnachten als Retter auf die Welt gekommen ist. Weihnachten soll uns daran erinnern, dass es nicht mehr lange geht, bis Jesus wiederkommt. Wenn wir die ganzen Ereignisse in dieser Welt anschauen, sei es Kriege oder Naturkatastrophen, dann wird uns vielleicht immer wieder bewusst, dass das Wiederkommen von Jesus schon sehr bald sein könnte. Weil die Bibel weist uns genau auf diese Zeichen hin. Wenn das kommt, dann geht es nicht mehr lang. Aber bei Jesus ist es ein bisschen schwierig zu verstehen, was heisst nicht mehr lang. Als er gegangen ist, hat er auch gesagt, ich komme bald wieder. Und das war vor über 2000 Jahren. Aber wir sollen parat sein, für wenn Jesus wiederkommt. Im Moment sieht die Welt aber eher noch so wie ein abgesackter Baum aus. So wie ein Baumstumpf. Auf das Bild wollen wir heute Morgen ein bisschen genauer eingehen. So ein bisschen trostlos. Unsere Welt ist geprägt von Finanzkrisen, von Klimawandel. Ich finde, das spüren wir im Moment extrem. Die letzten Tage Minustemperaturen. Heute habe ich gehört, wird es in gewissen Regionen von der Schweiz 15 Grad. Weg ist es mit dem Schnee. Wir lesen von Naturkatastrophen, Erdbeben durch mich hat extrem zugenommen in dieser Welt. Wir hören von Kriegen, von Terrorismus, von Strömen, von Flüchtlingen. Doch wir haben eine wunderbare Verheißung in dem Innen. Eine Verheißung für die Zukunft. Und die soll uns heute Morgen ganz besonders ermutigen. Es ist ein Ros entsprungen, aus einer Wurzel zart. Wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art und hat ein Blümlein bracht. Mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht. Wer von euch kennt das alte Weihnachtslied noch? Doch noch einige. So ein in meiner Kindheit war das so ein typisches Weihnachtslied. Und als Kind habe ich mir immer überlegt, was hat Weihnachten mit einem entsprungenen Ross zu tun? Ihr lacht jetzt, als Kind hat man das als erstes gehört, wenn man das Lied gesungen hat. Und ich habe mir gefunden, also, wenn es jetzt ein Kamel wäre, aber ein Ross. Jedenfalls, es geht hier natürlich nicht um ein Ross, das entsprungen ist, sondern um eine Rose, die aus einer Wurzel raus entsprungen ist. Das Lied kommt eigentlich von unserem heutigen Bibeltext, den wir ein bisschen genauer anschauen wollen. Wir schauen heute in Jesaja, ins Jesaja-Buch, wo Jesus schon auf geniale Art und Weise prophezeit worden ist. Der Martin hat es gesagt, mir beeindruckt das auch immer wieder, wenn ich in die alttestamentlichen Bücher hineinschaue und merke, boah, es weist so viel aufs Neue Testament hin. Ich habe letztens mit jemandem ein Gespräch gehabt, der gefunden hat, das Alte Testament ist durch, wir müssen nur noch das Neue Testament lesen. Und ich finde, hey, bitte macht das ja nicht. Leset das Alte Testament und seid euch bewusst, was dort für Schätze drin sind, was auf das Neue Testament hinweisen. Wir haben die Woche im Hauskreis über Henoch haben wir gehabt. Und im Alten Testament liest man nur wenig vom Henoch. Und wenn man ins Neue Testament schaut, findet man dort ein paar Hinweise, dass man ein grösseres Bild bekommt. Die nicht wissen, wer der Henoch ist, geht daheim in der Bibel nachlesen, ist extrem spannend. Oder kommt bei mir vorbei. Jedenfalls, ich möchte aus Jesaja 11 die Verse 1 bis 2 lesen. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wir wollen uns heute Morgen mit diesen zwei Versen befassen. Wir wollen schauen, was hat es mit dem Baumstumpf aus sich, was mit dem Trieb und was ist die Kraftquelle im Leben von Jesus, die auch wir haben können. Wir fangen an mit dem Baumstumpf. Stell dir mal so einen Baumstumpf vor. Ich habe extra Bilder mitgenommen, das ist gäbiges Thema, wo man viele Bilder findet. Stell dir so einen Baumstumpf vor, ein Zeichen von etwas, das abgeschnitten ist. Es scheint am Ende mit diesem Baum. Seine Lebenszeit ist vorbei. Doch plötzlich entdeckst du irgendwo am Rand von diesem Wurzelstock einen neuen Trieb, der sich durch die harte Rinde von diesem abgeschnittenen Baum durchkämpft. Genau das ist das Bild, das der Jesaja uns gibt. Wer schon mal einen Baum gefällt hat, der weiss, so Baumfällen ist eigentlich noch etwas Cooles. Ich habe vor allem in unserem Garten die kleinen Bäumchen dürfen umlassen. Das war ein bisschen mühsam. Da hat man eine Handsäge dazu genommen. Seit dass ich geheiratet bin und in eine Bauernfamilie geheiratet bin, die Wald hat, habe ich schon dürfen gehen, richtige Tannen umlassen. Und ehrlich gesagt, mit so einer guten Motorsäge macht das wahnsinnig Spass. Und der Baum, der ist schnell am Boden. Aber wer dann anfängt, den Wurzelstock ausgraben, der findet es nicht mehr lustig. Das ist schweißtreibende Arbeit, die Stunden dauert, bis man den Strunk aus dem Boden rausgerissen hat. Gut, wenn man einen Traktor hat, dann weiss man sich zu helfen. Mit der Kötti um den Strunk herum hat man den etwa reingestossen. Aber es gibt eben ein neues Verständnis, was bedeutet so ein Baumstrunk eigentlich genau? So ein Baumstumpf besteht nämlich aus zwei Teilen von Holz. Einem Strunkholz, einem verbleibenden oberirdischen Teil, den ich hier auf dieser Seite ein bisschen probiert zu symbolisieren. Und dann einem unterirdischen Teil, einem Wurzelholz. Weil man bei einem Baumstrunk nur den kleinen, sichtbaren Teil sieht, ist er oft so unscheinbar, so unbedeutend, so tot. Wenn man dann aber in den Boden hinein würde schauen können und sehen, was dort innen ist, dass dort zum Teil meterlänge Wurzeln bis weit ab in den Boden sind, die auch nach dem Abschneiden vom Baum eigentlich immer noch lebendig sind, dann überkommt der Baumstrunk ganz ein anderes Bild. Die Jesaja hat in einer sehr dunklen Zeit gelebt. Und er schreibt seine Prophezeiung in einer Zeit, wo sich die Menschen Unglauben nach Rettung und Befreiung gesehnt haben. Der Jesaja hat ungefähr 700 Jahre vor Jesus gelebt. Zur Zeit von Jesaja war das Volk Israel wie so ein abgeschnittener Baum gewesen. Wie so ein Baumstumpf. Verletzt, abgeschnitten, ohne Hoffnung auf die Zukunft. Doch Gott verspricht, dass aus diesem Stumpf ein Spross wird hervorgehen. Ein Zeichen vom Leben, von der Hoffnung und von der Erneuerung. Das Volk war immer wieder Gott ungehorsam gewesen. Die einzige Macht und Stärke vom Volk Israel, wie sie es zur Zeit vom König David oder vom König Salomo erlebt haben, ist vorbei gewesen. Und jetzt redet Jesaja von dieser Verheißung, von dem kommenden Retter Jesus. Könnt ihr euch vorstellen, wie das die Leute aufgesogen haben wie ein Schwamm? Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Auch wenn es wie so ein gefällter Baum aussieht. Der Baumstumpf ist aber noch da. Die Wurzeln sind noch fest im Boden verankert und haben das Potenzial für ein neues Leben. Oft lässt man heute bewusst so einen Baumstrunk stehen, weil die Wurzeln am Boden Festigkeit geben und die Wurzeln geben auch den Bäumen rundum Nährstoff, für dass die besser leben können. So hat Gott das Volk Israel nicht ausgerissen oder definitiv vernichtet, sondern bewusst stehen, weil das Festigkeit gegeben hat und den Nährboden für das, was entstehen wird. Gott hat sein Volk zwar in die Gefangenschaft geführt, aber mit der Absicht, sie später wieder in die Freiheit zu führen. Der Isaiah, der von ihm hier geschrieben wird, war der Vater vom grossen König David. Das Königreich von David ist zwar auf eine Art abgesackt worden, ein schöner, sauberer Schnitt, es ist beendet worden. Es ist nur noch ein Stumpf übrig geblieben. Doch Gott hat schon David verheißen, dass sein Königreich immer wird bestehen bleiben. Dass von ihm immer ein Nachkommen wird regieren. Aber jetzt ist es doch vorbei. Ich bin der Meinung, dass die Verheißung mit den Wurzeln zu erklären ist. Gott hat die Wurzeln nicht ausgerissen. Die Wurzeln sind noch da. Sie sind zwar nicht sichtbar, aber sie haben Potenzial, um einen neuen Trieb zu entstehen. Das Bild von diesem Baumstrunk kann in manchen Situationen von unserem Leben angewendet werden. Vielleicht ist in deinem Leben schon mal dein Stolz gebrochen worden. Vielleicht dein Einfluss oder das, was du dir mühsam aufbauen hast, ist kaputt. Du hast gemeint, dass du stark bist und alles kannst schaffen. Und dann musst du entkräftet aufgeben und zugeben, dass du es nicht schaffst. Vielleicht ist ein Projekt, in das du extrem viel Hoffnung reingesetzt hast, gescheitert. Vielleicht kommst du dir in so Momenten auch so wie einen abgesackten Baum vor. Etwas, das kaputt ist. Es ist das Prinzip von der Bibel und von der Natur, dass manchmal etwas muss sterben, damit etwas Neues entstehen kann. Im Alten Testament mussten Tiere sterben, damit die Menschen Vergebung und Erneuerung bekommen dürfen. Jesus hat auch gesagt, dass wenn Samenkorn in den Boden fällt und stirbt, dass dann etwas Neues entstehen kann. Damit hat er auf seinen Tod angesprochen, dass er sterben muss, damit wir Menschen ein neues Leben bekommen können. Auch in unserem Leben gibt es so Baumstümpfe. Situationen, in denen alles wie verloren und kaputt scheint. Doch genau da kann Gott Neues wachsen. Vielleicht siehst du in deinem Leben manchmal nur abgesackte Bäume. Du fühlst dich vielleicht manchmal so abgesackt. Aber Gott sieht nicht den abgesackten Baum. Sondern Gott sieht die neu entstehenden Sprossen, die aus dem Kaputten wieder neu entstehen können. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr auch einen Blick für das bekommt, was Gott in eurem Leben am Tun ist. Ich finde es sehr ermutigend zu wissen, dass auch wenn wir es manchmal nicht sehen können, können spüren oder können erleben, die Verheißung von Gott immer da sein. Ich will etwas Neues schaffen in deinem Leben.
Auch wenn Sachen in unserem Leben kaputt gehen, auch wenn wir nur die Baumstümpfe sehen, wir dürfen fest in Gott verwurzelt sein. Und das ist das Wichtigste vom Leben. Daraus kann neues Leben entstehen. Daraus können neue Projekte entstehen. Verwurzelt sind wir dann, wenn wir uns nicht an uns selber festklammern. Dann, wenn wir uns nicht auf unsere eigene Stärke verlassen, sondern dann, wenn wir uns an Gott festhalten. Wenn wir tief im Glauben an Gott verwurzelt sind. Wenn wir uns an seinen Verheißungen festhalten und ihn bei seinem Wort nehmen. Dann haben wir Potenzial, dass unserem Leben immer wieder Neues hervorsprießen kann. Wir wollen den Trieb ein bisschen genauer anschauen. Der Jesaja sagt jetzt seinem Volk, auch wenn der Wurzelstock alt und sogar tot aussieht, wie vielleicht jetzt gerade auf diesem Bild, ist es nicht so, dass der kaputt ist. Sondern er hat das Potenzial, für das etwas Neues kann stehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, im Wald so ein Bild. Ich finde das so genial. Wie aus etwas tot glaubt, und etwas Neues kann entstehen. Die Frage ist aber, auf was richten wir unseren Blick? Auf das Kaputte, auf das Tote oder auf das schöne, zarte Neue, das Gott entstehen lässt? Aus einem neuen Trieb kann etwas ganz Neues entstehen in unserem Leben, das wächst und gross wird. Der Trieb, den Jesaja hier für das Volk Israel prophezeit, ist der Ursprung für alles Neue, das wird kommen. Darum möchte er ja auch uns ermutigen, setz deine Hoffnung auf das Neue, das Gott tun möchte. In dem Sinn auf einen Retter, der wird kommen. So ist es auch in der Natur. Wird der Baumstumpf nicht ausgraben, kann es sein, dass er nicht endgültig stirbt, sondern dass es eben einen neuen Trieb gibt, etwas Neues daraus entsteht. Auch wenn das in der Natur immer wieder vorkommt, ist es doch immer wieder ein Wunder. Ich denke so immer wieder, wenn ich Samen säe und etwas daraus entsteht. Es ist einfach normal. Aber eigentlich ist es ein riesen Wunder. Aus so einem kleinen Körnchen entsteht eine Pflanze und schlussendlich etwas, das ich essen kann. Ich habe es auch schon auf meinem Balkongarten erlebt, dass ich Salatkopf geerntet habe, den Strunk leicht eingeschnitten habe und ein bisschen später sind daraus zwei neue Salate gewachsen. Ich finde das mega genial. Klar, die werden nicht mehr so gross wie ein richtiger Salatkopf, aber darum sind sie viel zarter und mega gut zum Essen. Es ist so gekommen, wie es der Jesaja vorausgesagt hat. Das Volk Israel wird in Gefangenschaft geführt, ihr Stolz und ihr grosses Königreich ist abgehauen worden, so dass nur noch ein Stumpf übrig geblieben ist. Aber genau aus diesem Stumpf ist das neue Reich von Jesus entstanden. Etwa 700 Jahre nachdem der Jesaja die Verheißung ausgesprochen hat, wächst aus diesem Baumstumpf ein neuer König. Aber auch das nicht so, wie sich die Menschen gedacht haben. Jesus wird in der Stadt Bethlehem geboren. Interessant, das ist auch die Stadt, aus der der Isai gestammt ist. Jesus kommt nicht in die Welt, wie das die Menschen von einem mächtigen König erwartet haben. Er wird also nicht sozusagen über Nacht als Baum eingepflanzt und dann ist ein neuer prächtiger Baum dort, sondern er kommt wie ein kleiner Trieb. Unscheinbar, fein und klein. Aus einem totgelaubten Stumpf. Er kommt nicht als mächtiger König und Befreier, sondern als kleines, schwaches Kind, wo in einem Stall in eine Futterkrippe gelegt wird. Jesus kommt so niedrig und unscheinbar zu uns, wie eben ein kleiner Trieb an einem Baum anfängt zu wachsen. An einem mächtigen Strunk, ein kleiner, feiner Trieb. Es ist auch interessant, dass der Jesaja nicht sagt, dass Jesus aus dem Stamm Davids raus wird wachsen. Der mächtige und bekannte König, sondern aus dem Stamm Isai. Wie gesagt, der Isai war der Vater vom König David und eigentlich ziemlich unbekannt. Auch wo Jesus erwachsen war, und Gottes Reich hat verkündigt auf dieser Welt, hat er ohne Titel und Ansehen im Volk gewirkt. Die einen haben ihn geliebt, die anderen haben ihn verachtet. Jesus ist nicht als mächtiger Gott auf die Welt gekommen, sondern genau so, als einfacher Mensch. Er hat die gleichen Einschränkungen erlebt wie wir. Er hat Hunger gehabt, er war müde, er hat als Jugendlicher müssen arbeiten, er ist umgezogen, er war verletzbar und er ist auch vom Teufel angegriffen worden. Jesus ist von den Leuten wegen ihrer Vorurteile verachtet worden. Sogar einer von seinen Jüngern, der Nathanael, hat mal gesagt, am Anfang ganz kritisch, was kann aus Nazareth eigentlich gut kommen? Nazareth war der Ort, wo Jesus aufgewachsen ist. Was kann aus einem totgelobten Baumstrunk gut kommen? Was kann daraus entstehen? Vielleicht denken wir manchmal auch so, auch im übertragenen Sinn. Was kann aus diesen Versagen von meinem Leben entstehen? Aus diesen Fehlern, die ich gemacht habe? Aus diesen Sachen, die andere Menschen um mich vielleicht kaputt gemacht haben? Obwohl Jesus Gottes Wort predigt hat und viele Menschen geheilt hat, ist er wegen seiner Gemeinschaft mit den Zöllner und den Sündern als Fresser und Weinsäufer verspottet worden. Einige haben sogar behauptet, dass er mit der Kraft vom Teufel die ganzen Wunder tut. Jesus ist wirklich ein kleiner, unscheinbarer Trieb an einem Baumstrumpf gewesen, niedrig und verachtet. Die Jesaja hat das alles schon vorher gesehen, 700 Jahre vor Jesus. Und es ist beeindruckend, wie genau er alles aufgeschrieben hat, was wird kommen. In Jesaja 53, die Verse 2 bis 10, lesen wir noch weitere Prophezeiung über Jesus, die ich möchte vorlesen. Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden werden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ginge seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen, aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde? Durch Hass und Gericht wurde er dahingerafft. Doch seine Zeitgenossen dachten darüber nicht nach. Er wurde den Lebenden entrissen und starb für die Sünden meines Volkes. Zwar wies man ihm ein Grab unter Sündern zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Für uns ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn wir so zurückschauen und denken, ja, ist alles klar, also Jesus, haben wir in der Evangelie gelesen, wie das alles gelaufen ist. Aber stellt euch vor, das wäre noch gar nicht passiert. Und ihr hört so eine Prophezeiung auf etwas, das noch wird kommen. Jesus ist auch für dich auf die Welt gekommen. Und gerade weil Jesus so niedrig und einfach auf die Welt gekommen ist, kann er für jeden kommen. Egal, wie unbedeutend wir sind, er versteht uns und er kennt uns. Wieso hat aber Jesus so eine Kraft gehabt? Wir wollen die göttliche Kraftquelle von Jesus noch etwas genauer anschauen. Auf der einen Seite kommt Jesus als das kleine und unscheinbare Kind. Der kleine Trieb an diesem mächtigen Stamm. Doch er hat eine ganz besondere Kraftquelle schon von ganzem Anfang an bekommen. Denn wir lesen, auf ihm ruht der Geist vom Herrn. Bis ihre Sicht, die Gott dem Prophet Jesaja gewährt hat, ist das ganz ein wichtiges Detail. Die Jesaja hat den Heiligen Geist noch nicht so gekannt, wie wir ihn heute kennen. Und trotzdem hat er schon unglaublich viel gesehen dort drinnen. Die persönliche und innige Verbindung, die der neue Trieb mit Gott hat, kann nicht menschlichem Ursprung sein. Jesus hatte eine unglaubliche Beziehung zu Gott, dem Vater. Gut, wir können jetzt sagen, er war ja Gottes Sohn. Aber ich glaube, es ist vielmehr der Geist, der auf ihm geruht hat. Der Heilige Geist war die besondere Kraftquelle von Jesus. Und der Geist können auch wir noch heute auf die genau gleiche Art erleben. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Der Geist ruht auf ihm, damit der unscheinbare Trieb eine besondere Wirkung hat können haben auf dieser Welt. Der Geist wird hier mit 6 Begriffen in 3 Gruppen oder 3 Dimensionen näher beschrieben. Wir sehen als erstes den Geist von der Weisheit und vom Verstand. Das sieht man bei Jesus, wo er zum Beispiel mit 12 im Tempel mit den Schriftgelehrten diskutiert hat. Und die unglaublich erstaunt waren, was der kleine Bub für eine Weisheit hatte. Ohne dass er bei den Pharisäern gelehrt hat. Er hat die Weisheit von Gott bekommen. In seinem Wirken ist Jesus vielen schwierigen Fragen begegnet. Doch er hat immer eine gute Antwort bereit gehabt. Er hat auch immer gewusst, wenn das besser ist, einfach nichts zu sagen. Und das hat die Menschen unglaublich erstaunt. Er hat den Geist von der Weisheit und vom Verstand gehabt. Er hat oft lange Zeit im Gebet verbracht, bevor er eine Herausforderung angegangen ist. Er hat also seine Weisheit und sein Verstand aus der Beziehung von Gott geschöpft. Die Weisheit hat ihm geholfen für die nächsten beiden Eigenschaften. Der Geist vom Rat und von der Macht. In anderen Übersetzungen heisst es nicht Macht, sondern Kraft. Die hat ihm geholfen, dass er richtig reagieren konnte. Mit Macht und Kraft ist natürlich nicht körperliche Kraft gemeint, sondern vielmehr Vollmacht. Kräftige Reden hat er geführt. Die Gabe, die er durch den Geist von Gott bekommen hat, hat Jesus geholfen, vollmächtig zu reden und Menschen zu heilen, Wunder zu tun. Und das Dritte, der Geist von der Erkenntnis und von der Furcht vor dem Herrn. Das zeigt sich darin, dass Jesus Gott sehr gut kennt hat. Das grösste Anliegen von Jesus war es, den Menschen Gott näher zu bringen. Er war in allem Gott gehorsam. Er hatte eine unglaubliche Ehrfurcht vor Gott gehabt. Wir lesen, dass er selber gesagt hat, ich mache nichts, was nicht dem Willen von Gott entspricht. Die Dimension hat ihm geholfen, auch mit Weisheit und Vollmacht richtig umzugehen, ohne dabei stolz oder überheblich zu werden. Erlebst auch du diese Kraftquelle in deinem Leben? Erlebst du Weisheit und Verstand von Gott? Rat und Macht, Erkenntnis und Gottesfurcht. Gott wünscht sich, dass auch dein Leben in Jesus, unserem Retter, verwurzelt ist und du von dieser Kraftquelle kannst zehren. Auch wir haben den Heiligen Geist als unseren Helfer bekommen, der uns alle das geben will, was wir brauchen, um in dieser Welt zu leben. Wenn du die Kraftquelle in deinem Leben ganz neu möchtest bekommen, dann nutzt doch gerade den heutigen Sonntag um Jesus zu begegnen, um ihn darum zu bitten. Er kann dich auch vorbereiten auf die Adventszeit, die vor uns liegt. Du kannst das tun, indem du vielleicht Jesus ganz bewusst bekennst, dass du dein Leben ohne ihn nicht im Griff hast. Dass du zwar vielleicht stark möchtest sein, aber es nicht schaffst. Wenn schon Jesus als Sohn von Gott auf die Kraft vom Heiligen Geist angewiesen war, wie viel denn mehr? Aber ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, vielleicht ist es so schweizerisch, wir wollen selber es schaffen. Wir wollen nicht abhängig sein von anderen. Wir wollen die Hilfe der anderen nicht unbedingt so gerne annehmen. Ich möchte dich aber ermutigen, versuch es mal auf die andere Art. Versuch, alles loszulassen. Jesus abzugeben und zu erleben, was das bedeutet, wenn er mit seiner Kraft kommt. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, so dass auch wir jederzeit auf diese göttliche Kraftquelle können zurückgreifen. Jesus möchte durch den Heiligen Geist auch auf dir ruhen. Er möchte dich mit Weisheit und Verstand beschenken. Er möchte dir mit Rat und Macht zur Seite stehen. Er möchte dir die Erkenntnis und die Furcht vor Gott in dir wachsen. Amen. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir uns auf dich ausrichten dürfen, gerade in dieser Adventszeit. Ich möchte dich bitten, dass du hilfst, dass es nicht einfach alle Jahre wieder ist, sondern dass wir uns einfach nach dir ausstrecken können. In dir dürfen zur Ruhe kommen, dürfen erfahren, was das heisst, dass du aus Tod glaubst, um etwas Neues kannst lassen, entstehen, vielleicht auch gerade in unserem Leben, was vielleicht nicht so schön und gut aussieht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir die Kraftquelle bei dir dürfen ganz neu entdecken. Dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft leben, sondern dürfen aus deiner Kraft leben. Danke, dass du uns beschenken willst. Aber du gibst uns nicht etwas, was wir nicht wollen, sondern du gibst uns das, was wir uns dann noch ausstrecken. Und darum bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass wir uns ausstrecken nach dir. Lass du in uns den neuen Trieb wachsen. Lass gross und stark werden. Amen. Während der Bert so ganz leise mit dem Intro vom nächsten Lied anfängt, möchte ich euch ermutigen, nehmt euch einen kurzen Moment von der Stille, wo du Gott kannst bitten, dass er dir 6 Eigenschaften in deinem Leben ganz neu bewirken kann. Weisheit und Verstand. Vielleicht gerade bei den nächsten Entscheidungen, die du morgen wieder treffen musst. Rat und Macht. Dort, wo du einem anderen Menschen kannst helfen kannst, was vielleicht nicht gut geht. Erkenntnis und Furcht vor dem Herrn. Dass du nicht auf dich schaust, sondern versuchst, alles zu tun, was Gott von dir möchte. Amen.